Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon ist Alexandra Gratschew. Was habt ihr denn dieses Semester an der Uni gelernt? Die Masterstudierenden der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen waren sehr fleißig. Im Rahmen einer Lehrredaktion ist eine ganze Reihe Hörspiele entstanden. Drei davon hören wir in der heutigen Sendung. In den Geschichten treibt ein Serienmörder in Tübingen sein Unwesen, ein unterschätzter Museumswärter bekommt einen anderen Blickwinkel auf die Kunst und ein frisch gebackener Veganer spürt die Ironie des Lebens am eigenen Leibe. Passend zum ersten Hörspiel, einem Tübinger Krimi, steigen wir heute ein mit einem Klassiker von Falco, Der Kommissar. Check it out, Joe!
Erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt. Im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß. Und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got me rapping to the heat. Ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends. Mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not. Ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür. Währenddessen ich noch rauch. Die Special Places sind ihr wohl bekannt. Ich mein, sie fährt ja U-Bahn auf. Singers.
Radine dumm, oh, oh, oh.
Schau, schau,
der Kommissar geht um,
oh, oh. Er wird sie anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die um.
Alles klar, Herr Kommissar.
Der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her. Dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar. Auch wenn Sie anderer Meinung sind, den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind. Jetzt das Kinderlied.
Radine dumm,
oh, oh, oh. Schau, schau,
der Kommissar geht um,
oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm.
Stay.
Mr. Christian, oh, the time has come. And you know that you're the only one to say, okay. Where you go and what you looking for? You know those boys don't wanna play no more with you. It's true.
Im Tübinger Krimi-Hörspiel ermittelt die Kommissarin Nina in mehreren Mordfällen. Im Hinterhof des Kuckucks, der beliebten Studentenkneipe in Tübingen, macht die Müllabfuhr einen grausamen Fund. Eine Leiche liegt mit durchtrennter Oberschenkelarterie im Biomüll. Der junge Medizinstudent ist bereits das dritte Opfer des Serienmörders, der seit Monaten Angst und Schrecken in der Kleinstadt verbreitet. Sein Markenzeichen? Das gezielte Durchtrennen von Arterien. Eine junge Kommissarin begibt sich auf die Spur des Täters und gerät dabei selbst in Gefahr.
Thank you. Schnelle Schritte vor der Tür. Das ist
Morgen, Nina.
Meine Kollegin Sophie betritt das Büro.
Ich habe gehört, es gibt Neuigkeiten.
Wir haben schon wieder eine Leiche beim Wohnheim oben im Waldhäuser Ost.
Noch ein Mord. 3 tote Studenten in 4 Monaten. Und das in Tübingen.
Ja. Der Tote heißt Philipp Koch, 28 Jahre alt, Medizinstudent. Einer der Müllmänner hat ihn gestern Morgen im Hinterhof des Kuckucks gefunden. Der lag kopfüber im Biomüll. Ein Fuß hing da noch raus, sonst hätte man ihn wahrscheinlich erst in der Sortieranlage gefunden.
Ja, wenn überhaupt. Der Fuß, der hing nicht zufällig da raus. Ich sag dir, der Mörder wollte, dass man ihn findet.
Sophie ist sofort wieder ganz Profilerin.
Was hat überhaupt die Obduktion ergeben?
Ein paar Prellungen an der linken Schulter und der Hüfte, vermutlich durch die unsanfte Landung im Müll. Und, genau hier. Das Entscheidende. Ein sauberer Schnitt durch die Arteria femoralis am Oberschenkel, an dem er innerhalb kürzester Zeit verblutet ist. So steht's jedenfalls im Bericht.
Beim ersten Opfer war es die Halsschlagader, beim zweiten die Oberarmarterie und jetzt das. Der Täter muss medizinische Vorkenntnisse haben.
Eins ist klar. In Tübingen läuft ein Mörder rum, der Studenten tötet. Und er wird nicht aufhören, bis wir ihn schnappen.
Ja? Ja, okay. Danke, ich komm rüber.
Der Mitbewohner des Opfers ist da, Lukas Göring, im Verhörraum 2. Göring hatte wohl keinen Streit mit dem Opfer und sein Alibi scheint auch zu stimmen. Mehr habe ich in den letzten 15 Minuten nicht rausbekommen. Außer, er hat also seine Freundin betrogen?
Philipp hat andauernd irgendwelche Affären mitgebracht.
Und würden Sie einer von Ihnen oder seiner Freundin so einen Mord zutrauen?
Ich weiß nicht. Klar, die sind sauer, aber...
Gibt es denn sonst irgendjemand, der ein Problem mit Philipp hatte?
Oh, da gibt's viele. Besonders seine Kommilitonen. Er hat sich oft als was Besseres gefühlt. Manche sagen, er hat den Studienplatz nur wegen seinem Vater bekommen. Der ist Chefarzt. In der Klinik hat er auf jeden Fall alle rumkommandiert.
In der Klinik?
Ich bin der Rettungssanitäter. Für Medizin hat's leider nicht gereicht.
Philipp Koch scheint ein unangenehmer Mensch gewesen zu sein. Das schränkt den Kreis der Verdächtigen ja nicht gerade ein. Ah ja, danke. Sie können dann gehen. Falls Ihnen noch was einfällt, melden Sie sich bitte bei mir,
okay,
ja?
Okay, mach ich.
In Gedanken gehe ich alle durch, die wir überprüfen müssen. Die Freundin, die Affären, die Kommilitonen. Viele hätten ein Motiv. Aber wie passt das zu den anderen beiden Morden? Der Tote bei der Unfallklinik und die ermordete Frau im Stocherkahn? Die eiserne Treppe zur Neckarinsel ist schon mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Ich gehe langsam den Weg zwischen den uralten Platanen entlang. Hier hat sich der Mörder sein erstes Opfer gesucht. Ich stelle es mir vor. Eine Medizinstudentin. Sie ist auf dem Weg nach Hause, hat getrunken. Es ist mitten in der Nacht. Die vielen Bäume werfen Schatten auf den Boden. Der Täter steht hinter einer Platane, lauert ihr auf. Überall Geräusche, keine Menschenseele, Rascheln, Knacken. Sie schaut sich um. Doch es ist zu dunkel. Panik. Sie läuft los, wird schneller, stoppt. Der Mörder schneidet ihr den Weg ab. Schreit sie? Er packt sie. Sie wehrt sich. Er stranguliert sie mit ihrem eigenen Wollschal. Sie bekommt keine Luft, geht auf die Knie. Er reißt den Schal über ihr Gesicht, durchtrennt mit einem scharfen Gegenstand ihre Halsschlagader. Erst jetzt bemerke ich, dass ich auf die Knie gesunken bin und heftig atme. Mein Puls rast. Meine Hand wandert langsam an meinem nackten Hals entlang. Kannte sie ihren Mörder etwa? Ich bin nicht alleine. Irgendjemand starrt mich an. Hallo? Wer ist da? Jemand rennt an mir vorbei. Alles, was ich erkenne, ist ein roter Mantel, eine schmale Person. War das nicht die Freundin? Hat sie mich beobachtet? Ich muss nochmal in Philipp Kochs Zimmer. Herr Göring, ich muss noch mal etwas in Philipp Kochs Zimmer nachschauen.
Okay. Ich habe aber gerade noch Essen auf dem Herd. Was suchen Sie denn?
Er folgt mir direkt ins Zimmer, ohne seine Schürze oder das Messer abzulegen. Na toll. Ein Zeuge, der mitermitteln möchte. Hier hing doch ein Foto von Philipp Koch mit seiner Freundin. Wissen Sie, welches ich meine? Sie hat einen roten Mantel an.
Ah, ich weiß. Ich helfe Ihnen suchen. Glauben Sie, dass seine Freundin etwas mit seinem Tod zu tun hat?
Das kann man noch nicht sagen. Warten Sie bitte in der Küche, ja?
Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen den drei Morden?
Die Morde haben auf jeden Fall etwas miteinander zu tun, aber das geht Ihnen nichts an. Nur die Freundin von Philipp Koch als Serienmörderin, weil sie sich eigentlich an ihrem Freund rächen will? Ah, hier ist ja das Foto. Schön eingerahmt, wie ich es in Erinnerung habe. Philipp Koch und seine Freundin in dem roten Mantel auf der Neckarbrücke. Das ist doch kein Zufall. Ich muss so viel sprechen und drehe mich um. Herr Göring, ich... Er steht direkt vor mir. Er steht direkt vor mir, starrt mir in die Augen, ohne sich zu bewegen. Immer noch hält er sein Küchenmesser, mit dem er die Zwiebeln gehackt hat, in der Hand. Den Griff fest mit seiner Faust umschlossen. Sie haben mich ja zu Tode erschreckt. Ich bücke mich, will die Scherben aufsammeln.
Gibt es einen Zusammenhang oder nicht?
Will er, dass es einen Zusammenhang gibt? Vielleicht hilft eine Notlüge.
Das kann man noch nicht so genau sagen. Die erste Leiche lag ja im Wasser, deshalb dauert die Obduktion auch länger.
Die erste Leiche lag doch gar nicht im Wasser, sondern im Stocherkahn.
Ich erstarre. Diese Info haben wir nie an die Presse rausgegeben. Sowas bleibt unter Verschluss. Mein Herz rast. Ich kann es bis in meinen Hals spüren. Ich versuche Zeit zu gewinnen, fange wieder an, Scherben aufzusammeln. Die Klinge des Messers reflektiert das Licht an die Wand. Was, wenn ich den Mörder die ganze Zeit vor meiner Nase hatte? Der Sanitäter, der es nicht ins Medizinstudium geschafft hat. Die Opfer? Alle Medizinstudenten. Und die Frau im roten Mantel? Ich weiß es nicht. Sein Blick durchbohrt mich von oben. Ich muss hier raus.
Ein sauberer Schnitt. Zu hören waren Anna Mörle als Kommissarin Nina, Luca Cessler als Sophie und Robert Mokani als Lukas. Mit freundlicher Unterstützung von Aaron Geiger und Ulrich Hägele. Nach dem schaurigen Krimi ist ein bisschen Wärme und Sonne genau das Richtige. Auf den Sommer müssen wir leider noch eine Weile warten. Mit der passenden Musik können wir aber schon ein bisschen von Strand und Meer träumen.
Strawberries, chantilly cream, gingerbread. For every meal, chill it does. A soccer team running up and down the hill. We won't care about the winter. We won't care what the neighbors say. We'll sing all the time. I can't wait to see the summer. Sexy mummy, small guitars, sugar daddy, lullabies. Sleepy Yuki, the perfect place to be. We won't care about the winter. We won't care what the neighbors say. We'll sing all the time. I can't wait to see the silver.
I can't wait.
Cocoon mit I Can't Wait, einen Freddy Virano Mix. Im nächsten Beitrag spielen Strand und Meer tatsächlich eine Rolle. Nichts als schreiende Kinder und stundenlanges Rumsitzen. Das denkt man über den Alltag eines Museumswärters. Es geht aber auch anders. Ein Museumswärter trifft sein größtes Idol, den spanischen Maler Salvador Dalí. Der ist zwar tot, lässt sich davon aber wenig beeindrucken. Ein Traum, der sich schnell als surrealer Albtraum entpuppt. Die Beständigkeit des Museumswärters, ein Hörspiel von Johannes Gläser, Yu Xuan Li und Corinna Stratmeier.
Ein Pulk aufgeregter Schüler drängt sich dicht an dicht durch das Museum of Modern Arts in New York. Auf einem Stuhl in der Ecke sitzt der Museumswärter. Gelangweilt verfolgt er das Geschehen.
Ey, Abstand vom Bild!
Jetzt stolziert die Tante hier schon wieder rum. Und das Dolle sieht nur den Bachelor.
Das Gemälde hier ist die Beständigkeit der Erinnerung von Salvador Dalí. Es wurde 1931 im Stil des Surrealismus gemalt. Surrealismus bedeutet über dem Realismus und bezeichnet das Traumhafte oder das Unwirkliche. Daher gibt es im Surrealismus diese seltsamen, verzerrten Formen oder unnatürliche Farbgebungen. Wobei die Landschaften oder Figuren in surrealistischen Bildern trotzdem realistisch gemalt werden.
Ach ja, da habe ich vor einem Jahr meinen Doktor in Kunsttheorie gemacht. Male eigene Bilder. Und jetzt? Ach, jetzt sitze ich hier. Als Museumswärter.
Die Küstenlandschaft, die ihr rechts im Bild seht, heißt Cabo de Creus. Etwas ist euch sicherlich sofort aufgefallen. Ja, genau. Die zerflossenen Uhren, für die das Bild so...
Hä? Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Ein Strand? Und das Meer? Irgendwie... Kommt mir das bekannt vor? Diese Klippen. Genau, das ist das Capo de Creus von Dalí. Mein Bild im Museum. Jeden Tag sitze ich davor. Was ist denn das?
Babu, ven aquí, komm her.
Der Museumswärter dreht sich um und sieht eine gepunktete Katze am Strand sitzen. Neben ihr erscheint eine seltsame Gestalt in einem roten Samtanzug. Der Mann hat einen auffällig nach oben gezwirbelten Bart.
Was willst du denn hier? Hat dich etwa mein Vater geschickt?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du erinnerst mich an Salvador Dalí. Ja, jetzt sag, wer bist du wirklich?
Okay, du erkennst ein Genie nicht? Ich stehe vor dir, die ganze Welt kennt mich. Ich bin Dalí, ich bin Gott.
Das kann nicht sein, Dalí. Der ist doch schon seit vielen Jahren tot.
Tot oder nicht tot, ich werde den Surrealisten trotzdem nicht abschwören.
Wenn du wirklich Dalí bist, dann kannst du mir sicherlich eine Frage beantworten. Wie lautet der Mädchenname seiner Frau Gala wirklich?
Natürlich. Jelena Dmitrievna Jakanova.
Das ist unglaublich. Wie ist das möglich? Du bist es wirklich, Salvador Dalí. Ich bin ein großer Bewunderer.
Zweifellos. Das sind sie doch alle. Todos. Ich finde mich auch äußerst bewundernswert.
Ich habe 10 Jahre lang dein komplettes Werk studiert, meine Doktorarbeit darüber verfasst. Ich kenne deine Kunst wie niemand sonst auf der Welt.
Bla, bla. Ich habe ohnehin keine Zeit mehr. Mein Vater ist gekommen. Mi padre.
Salvador, in Gottes Namen, wo treibst du dich denn rum? Immer noch bei diesen Surrealisten. Menschenskind, wie kann man sein Talent so vergeuden?
Das habe ich nur getan. Wie bin ich hier gelandet?
Dein Bruder,
ja,
hätte mich nie so enttäuscht.
Das mag ich mich auch jeden Tag.
Der Museumswärter dreht sich langsam um, sieht aber niemanden. Einzig das Ozelot starrt ihn mit funkelnden Raubtieraugen an.
Kaum zu glauben. Du kannst sprechen.
Ja, klar. Genau wie du. Ich bin mit Dalí schon weit gereist und habe dabei alle möglichen Sprachen kennengelernt.
So, jetzt wundert mich gar nichts mehr. Ich muss hier weg. Wissen Sie, weißt du vielleicht, wie ich hier wieder wegkomme?
Du bist alleine zu uns hergekommen, also wirst du auch alleine wieder zurückfinden.
Aber ich kann mich nicht erinnern, wie ich hier...
Padre ist so ein furchtbarer Exzentriker. Seit meines Lebens frage ich mich, warum kann er mich nicht so akzeptieren, wie ich bin? Mit meiner Kunst, mi arte.
Ja, ja, das kenne ich. Mein Vater ist genauso. Von meiner Kunst hält er gar nichts.
Idioter, da hat dein Vater ganz recht. Du bist ja gar kein Künstler.
Was? Mein ganzes Leben habe ich der Kunst gewidmet. Du kennst mich doch gar nicht. Du bist ein richtiger Ignorant.
Ja, und du bist ein Stümper. Du bist jämmerlich. Künstler erschaffen Neues. Künstler sind Schöpfer, die wahren Götter.
Dann sag mir halt, wie ich ein echter Künstler werde.
Einzig wichtig ist die göttliche Muse, La Musa.
Was?
Los, komm mit, ich zeig sie dir. Siehst du da vorne? Da sitzt meine Gala, meine Muse.
Oh, du hast mir Such mitgebracht.
No, no, dieser Typ ist ein Scharlatan.
Schwachsinn! Glauben Sie ihm nicht. Ich bin ein großer Bewunderer Ihres Mannes. Wenn ich mich vorstellen darf...
Gala ist meine Muse. Eine Muse muss dich begeistern und dich jedes Mal aufs Neue inspirieren. Siehst du die Inspiration in Gala? La Inspiration?
Oder bist du etwa blind?
Wenn du Künstler werden willst, dann musst du selbst zur Kunst werden.
Ich verstehe dich kaum. Was meinst du?
Ah, Salvador, sieh ihm den Kopf lang, dann bitte schon sehen, was du meinst.
Wie in Zeitlupe sieht der Museumswärter, wie Dalí seinen Kopf packt. Dann zerrt er ihn den Strand hinunter. Wie zerschmolzenes Wachs verformt sich sein Körper und erstreckt sich schon bald über mehrere Meter über das Gelände.
Oh Gott, was machst du mit mir? Mach keinen Scheiß, du bist ja verrückt.
Oh, Moment, ich leg noch meine Taschenuhr auf ihn drauf. Und guck mal, wie du spielst. Ah, super. So, jetzt ist das cool. Und Arterial. Und Arterial.
Salvador, sieh das Loki größer. Das auch. Ja, das auch. Ja, ja. Ja, genau so. Nun größer, größer.
Etwas ist euch sicherlich sofort aufgefallen. Die zerflossenen Uhren, für die das Bild so bekannt ist.
Verwirrt öffnet der Museumswärter seine Augen. Zu seinem Erstaunen sitzt er wieder im Museum und sieht die Museumsführerin mit den Besuchern. Alles ist wie immer.
Diese merkwürdige, verformte Gestalt in der Mitte wird als Selbstporträt von Dalí interpretiert.
Entschuldigen Sie, aber das stimmt nicht! Wenn ich mich vorstellen dürfte, ich bin hier der Museumswärter und das Wesen im Bild, das bin ich. Dalí hat sich einen Spaß erlaubt und Gala wollte...
Was wollen Sie eigentlich? Sie sind ja verrückt.
Ich bin nicht verrückt, ich bin Künstler.
Das ist doch unglaublich. Verschwinden Sie.
Verschwinden? Ja, aber wenn ich wiederkomme, dann, ja dann, hängen meine Bilder an dieser Wand.
Die Beständigkeit des Museumswärters. Zu hören waren Pia Fruth als Dalís Frau Gala, Oliver Lichtwald als Salvador Dalí, Ulrich Hägele als Dalís Vater, Johannes Gläser als Ocelot, Viktoria Marciniak als Museumsführerin, Marius Lang als Museumswärter und Joachim Schmidt als der Erzähler. Vom Strand und Museum geht es nun an einen fiktiven Ort namens Rübingen. Vegetarische und vegane Ernährung sind nach wie vor auf dem Vormarsch. Gerade in den größeren Städten gewinnt der Lifestyle immer mehr an Zulauf. Auch ein verträumtes Studentenstädtchen kann sich davor nicht verstecken. Manche sind voll dafür und begründen es mit einer gesunden Ernährung und bewussterem Essen. Allerdings gibt es auch viele Gegner, die eine fleischfreie Ernährung ablehnen. Versuchen wir mal, an das Thema anders heranzutreten und hören uns einen Beitrag über die Probleme eines Fleischessers in einer beschaulichen Studentenstadt an.
Ich hätte gerne eins von den Hähnchen.
Hä? Wie bitte?
Eins von den Hähnchen, bitte. Vielen Dank.
Ja, also ich bin ja eigentlich Vegetarierin. Aber mein Freund wünscht sich immer was mit Fleisch. Ich würde das ja nicht so machen, aber ihm zuliebe kaufe ich das ab und zu ein. Ich denke immer an die armen Tiere. Egal, ob sie jetzt glücklich oder unglücklich gelebt haben, macht es mich irgendwie traurig, dass sie nur leben, um gegessen zu werden von irgendwelchen unreflektierten Mitgliedern unserer Konsumgesellschaft. Das ist doch bescheuert. Als wir uns kennengelernt haben, dachte ich noch, dass ich ihn vielleicht von meinem Lebensstil überzeugen könnte. Ich bin ja Ernährungsberaterin und es gibt so viele Möglichkeiten, sich ausgewogen zu ernähren, auch ohne Fleisch. Es gibt gesundheitliche und gesamtwirtschaftliche Argumente, aber die kennen Sie ja wahrscheinlich. In Rübingen ist das ja ein ziemlich präsentes Thema. Ja, Veganismus auch, aber das ist mir zu krass. Gar keine tierischen Produkte zu konsumieren, finde ich persönlich irgendwie auch nicht richtig. Das ist in meinen Augen eine kindliche Vermeidungsstrategie. Klar geht davon die Nachfrage an Industriefleisch und so runter, aber die Nachfrage von Biomilch und so geht davon auch nicht hoch. Ach, ganz schön komplex das Ganze. Und irgendwie auch philosophisch. Aber so weit will ich jetzt auch gar nicht ausholen.
Ich habe Bettina Blume auf dem Rübinger Wochenmarkt im Süden Deutschlands getroffen. Sie ist eine treue Hörerin von Radio Mikroeuropa und Ernährungsberaterin. Als solche ist sie auch mit der Hoffnung an unsere Redaktion herangetreten, Kontakt zu anderen Betroffenen aufzunehmen sowie die Achtsamkeit der Bevölkerung zu schärfen. Viele Menschen essen Fleisch fast suchtartig. Dennoch wird das von den meisten Menschen bis heute nicht als Problem wahrgenommen. Wie sich dieses körperliche Bedürfnis im Unterbewusstsein niederschlägt, schildert der Suchtpsychologe und Leiter des Carnivore Health Instituts Österreich, Professor Dr. Dr. Friedhelm Metzger von der Universität zu Wien.
Schauen Sie, Fleisch ist was, das in unserem Körper ureigene Bedürfnisse befriedigt. Der Mensch, als Tier, das er ja bekanntlich ist, ist seit Beginn der Zeit auf dieses Bedürfnis geprägt. Wenn man so will, ist da von jeher ein Carnivore in uns, symbolisiert durch das Es, um es mit Freud zu sagen, der uns geradezu zwingt, mit Gier und ja sogar Begierde, also Lust, das Fleisch zu konsumieren. Wird dieser Carnivore zu sehr stimuliert, dann kann es, wie bei anderen Konsumgütern, zu einer psychischen Abhängigkeit kommen.
In den Universitäten wird das Thema zwar bereits häufig diskutiert, allerdings sorgt es auch für Streit bei Bauern und Lebensmittelhändlern. Für Metzger ist es besonders schwer, die suchtmedizinischen Erkenntnisse als Krankheitsbild anzuerkennen. Fleischwarenfachverkäuferin Renata erläutert ihre Position zu den jüngeren Entwicklungen im Rübinger Fleischmilieu.
Hä? Wer isst denn kein Fleisch? Es ist die Basic-Reichweite von Eiweiß für Menschen. Das wissen alle. Leute jagen, schlagen und fressen richtiges Fleisch seit immer. Das steckt in unseren Genen. Solche leckeren Rippchen mit Soße und Zwiebeln oder Hähnchen. Suppe mit Rindfleisch. Richtiges, gutes, russisches, deutsches Essen. Und nicht irgendwelchen Gutdünken. Vieh. Kein Fleisch essen. Und woher kommt dann genug Kraft, um ein Schwein in der Frühe zu schlagen? Ein richtiger Mann. Der muss Fleisch essen. Wie die neue, wie nennt man das? Trendy. Ah ja, Trend. Junge Leute, die nichts in seinem Leben zu tun haben, nur Kerne essen. Fieh, ich rate mal, die möchten alle nur sein Trendy, ja? Aber essen nachts trotzdem fetten Stückchen Schinken vorm Schlafen gehen, ja? Nichts mehr zu sagen zu diesem Thema.
Nichts mehr zu sagen, sagt die Frau. Diese Sprachlosigkeit und Scham sind für den Wiener Spezialisten Professor Dr. Dr. Metzger untrennbar mit der Sucht verbunden.
Schauen Sie. Ein klassisches Symptom der Fleischeslust, der Sucht nach Fleischprodukten, ist stets die Scham. Der Betroffene wechselt regelmäßig den Händler. Die Nahrungsaufnahme erfolgt in sozialer Isolation, sodass sie ohne Fremdwertung und Scham vonstatten gehen kann. Alleine mit sich und dem inneren Karnivoren gibt er sich dann seinem pathologischen Bedürfnis hin. Der eigene Wille ist oft zu schwach. Nach außen gibt man sich angepasst und geht dann nach Heim, um im Stillen ein Schnitzel zu verspeisen. Das schambedingte Unvermögen, sich mitzuteilen, manifestiert sich schließlich in Depressionen, die sich zunächst nur diffus körperlich in Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit und Verstopfung äußern und so selten mit der Fleischsucht in Verbindung gebracht werden.
Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit, Verstopfung, Scham und Einsamkeit, dass die Sucht nach Fleisch erhebliche Folgen für die geistige und körperliche Gesundheit hat, ist bekannt. Doch diesen Befunden setzen überzeugte Fleischesser oft dieselben Argumente aus der Biologie entgegen, so wie Renata.
Die Welt sieht so aus. Der Stärkere frisst den Schwachen. So sieht Natur, so sieht Realität, so sehen unsere Bedürfnisse aus. Wer das nicht versteht, der hat ein Problem. Oder ist ein Idiot. Gleich so wie das Tier frisch und gesund war. So frisch und gesund wird auch jedes Brüstchen, wird auch jede Filette sein. Und wenn wir da noch so ein scheiß Veganer oder Vegetarier oder Smari oder irgendwas mit welchen Flyers ums Eck kommt, dann sag ich nur eins, wenn wir da kein Fleisch essen sollten, denn wozu würden wir haben unsere Fänge hier da an Zähnen, dessen Funktion ist, Fleisch zu teilen?
Wie hat sich der beispielhafte Fall des auf eigenen Wunsch anonymen Rübinger Fleischessers entwickelt? Das hat mir seine Freundin verraten, die aus ihrer Co-Abhängigkeit ihre Konsequenzen gezogen hat. 6 Monate nach unserem ersten Gespräch habe ich sie noch einmal getroffen.
Ja, also seit unserem letzten Treffen hat sich ja einiges getan. Dank der Unterstützung von Professor Metzger hat er ja tatsächlich komplett aufgehört, Fleisch zu essen. Der Herr Dr. Metzger meinte, um der Gefahr von Rückfällen vorzubeugen, sollten wir komplett auf Nummer sicher gehen und komplett auf vegan umsteigen. Aber das ist zu teuer und auch wenn ich ja sozusagen vom Fach bin, war es total kompliziert, die Mahlzeiten ausgewogen zu gestalten, ohne dass es langweilig wird. Linsen mit Vollkornreis sind perfekt. Da ist eigentlich alles drin. Aber mein Freund wurde regelrecht zum Tier, wenn ich es gewagt habe, ihm das ein zweites Mal in ein und derselben Woche fortzusetzen. Wir waren zwischenzeitlich auch getrennt, weil ich das so einfach nicht mehr ausgehalten habe. Vor kurzem kam dann ein Anruf von ihm und ich musste ihm einfach helfen, auch wenn er mich vorher ganz schön verletzt hat. Er hatte immer so Magenschmerzen und Probleme mit dem Kreislauf. Dann hat er sich testen lassen. Und da kamen die Werte aus dem Labor. Sojaallergie.
Das Hörspiel Bekenntnisse eines anonymen Fleischessers hat nun ja einen recht tragischen Abschluss. Ob Fleisch oder Gemüse, Geschmäcker sind verschieden und letztendlich ist es jedem selbst überlassen, nach Lust und Laune das zu essen, was er mag. Unsere Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Zum Abschluss gibt es noch etwas stimmungsvolle Musik.
He watched. in my beat.
You're just in losing,
I'm
losing.
Losing. I'm alright.
He's alright, he's alright. Yeah, yeah.
I just gotta get out of this prison cell.
One day I'm gonna be free. Somebody to love, find me 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 somebody to love, somebody, somebody.
Thank you.
special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong.
Sure, got some land between. Island life is living from a cup of broken queens. Hit the jackpot rolling through a pipe dream in a knot. End up missing what was pissing up the wall that I forgot, I forgot, I forgot. I am the bus driver, give me some grace. You've never seen me and you don't know my face. She was no Annie Carroll, it was cold, it was blue. And it only happened despite me or you, me or you, me or you. Smoking pavements into crimson flashing bars, drinking cocktail wine or cottage creeping, passing strangers' cars, living one-room housing with a roof to meet the sky. And the spell of Jesus, won't you please us, cause you seem a damn nice guy, damn nice guy, damn nice guy. Passengers stamping old songs, and the blues, what's to lose when you haven't done wrong? And drums too slow for a funeral beat, and no strumming of strings, and no stamping of feet, of feet, of feet. It's awfully considerate of you to think of me, and it's not so hard to see you smoking fags and drinking tea. Is the crummy lost at sea, sick with a floating on the waves, to join the other flotsam with the ripped up queens and knaves, queens and knaves, queens and knaves. There lies a lady, she's gone and she's gone. She'll be a fine lady before too long. But I hit her head and she finished her walking. She shouldn't be dead, she was too busy talking, busy talking, busy talking. They can fill a cup or two and still disturb the peace. It's never made it all the way from shore to shore, from west to east. I read that independence was a lightness in your step. You walked away, I felt so heavy at the start of every day, every day, every day. I've been waiting an hour and the bus hasn't come. I've been cursing my God for the lack of a son. I've been ruined by destiny, lowered by fate. And the upshot of this is I'm going to be late, to be late, to be late.
legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Mit Get Lucky. Mit den Worten aus dem Song All Ends With Beginnings verabschieden wir uns für heute von euch. An den Reglern saß Jarmo Baschnagel, Redaktion hatte Ulrich Hägele, am Mikrofon Alexandra Gratschew. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Bis bald!